Ich rede heute Morgen über das Thema: Herr, ich sehe deine Welt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So, und nun lese ich aus Psalm 104 einige Verse und werde dann darüber reden. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest aus den Himmel wie einen Teppich. Du wölbest es oben mit Wasser. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und gehst auf den Fittichen des Windes. Der du machst Winde zu deinen Engeln und zu deinen Dienern Feuerflammen. Der du das Erdreich gegründet hast auf seinen Boden, dass es immer bleibt, immer und ewiglich. Mit der Tiefe decktest du es wie mit einem Kleid und Wasser standen über den Bergen. Aber vor deinem Schelten flohen sie, von deinem Donner fuhren sie dahin. Die Berge gingen hoch hervor und die Täler setzten sich herunter zum Ort, den du ihnen gegründet hast. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wiederum das Erdreich bedecken. Du lässest Brunnen quellen in den Gründen, dass die Wasser zwischen den Bergen hinfließen, dass alle Tiere auf dem Felde trinken und das Wild seinen Durst lösche. An demselben sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffst. Du lässt das Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutzen der Menschen, dass du Brot aus der Erde bringest und dass der Wein erfreue des Menschen Herz, dass seine Gestalt schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Ja. So. Im Psalm 103 ist David dabei: Lobe den Herrn, meine Seele, und schließt danach Psalm 104 an: Lobe den Herrn, meine Seele. Und das ist dem David so wichtig, weil er in seinem Leben so viel erlebt hat. Nicht? Das war ja ein ganz begabter Mann. Nicht? Er konnte Harfe spielen, war also sehr musikalisch, hat Gesangbuch geschrieben, die Psalmen, und hat gesungen. Er hat etwas erlebt in seinem Leben, von dem Hirten zum König. Mensch, was war das für eine Sache, nicht, wenn man daran so denkt. Da kommt der Samuel in das Haus und die Kinder stehen da Spalier und der Herr muss sagen, einer nach dem anderen von den Brüdern: Ihr seid nicht die Auserwählten. Und dann fragt er noch: Habt ihr noch einen? Ja, den David haben wir noch. Ach, der ist auf dem Feld. Da braucht ihr gar nicht viel gucken. Da wird wohl nicht viel bei rumkommen. Wer auf dem Feld Hirte ist, naja, so viel wird er auf dem Kasten nicht haben, sag ich mal, dass er jetzt noch König wird. Und doch ist es genau das, was der Herr meint. Das, was wo wir manchmal nur meinen, das wird nichts, hat der Herr schon längst jemanden ausgesucht, den er gebrauchen kann. Hirte und König, Hafenspieler, Liederdichter, Gesangbuchschreiber und ein fröhlicher Mann, der so viel erlebt hat in seinem Leben und zu dem Schluss kommt: Herr, ich sehe deine Welt. Der David hat eine Welt gehabt, in der er lebte, die ich eigentlich auch nicht mir wünsche. Er hat erleben müssen, wie ein Saul, der König ja damals war, ihm nach dem Leben trachtete. Nach dem Speer hat er nach ihm geworfen. Er hat es erleben müssen, dass er auf der Flucht war. Er hat es erleben müssen, dass er von dieser geordneten, alltäglichen Arbeit weggenommen wurde, Hirte hat alltägliche Arbeit, einen Rhythmus, in ein unstetes und ein sehr gefährliches Leben. Und da kann schon eine Welt schief hängen. Da hängt eine Welt schief, auch für ein Gotteskind. Und dann will nur mal ein bisschen sowas erwähnen, warum wir heute hierüber reden müssen. Der Saul hatte ihm nach dem Leben getrachtet, der Absalom, Davids Sohn, wollte König werden, ihm vom Thron stürzen, und er hat einen Krieg geführt gegen seinen eigenen Vater, der Absalom, ein Lieblingssohn übrigens von dem David, und er hat gesagt zu den Leuten, die in die Schlacht zogen gegen ihn, lasst mir bloß den Absalom leben. Und was passiert? Der Absalom war ein Mann, schön von Gestalt, steht in der Bibel. Und er hatte lange Haare, richtig schöne, lange, kräftige Haare, was sich so manch einer wünschen würde. Und reitet auf seinem Pferd in dieser Schlacht, um zu entfliehen und abzuhauen. Der brauchte keinen Helm, weil gar kein Helm draufpasste auf seinen Kopf. Solche Haare hatte der. Und mit fliegenden Haaren, ist er dann geritten und geritten. Nicht wahr? Und dann ist ja ein Pferd, ist ja nicht so klein. Dann ist das Pferd schon über einen Meter. Und der da drauf sitzt, ist auch noch mal einen Meter. Dann sind wir über 2 Meter. Nicht wahr? Und jeder normale Reiter schätzt doch ab, Menschenskinder, da vorne ist ein Baum und ein Ast, ich werde da drunter herkommen oder nicht, oder ich reite drumherum. Nein, es sollte nicht sein, er reitet sich und zack, bleibt mit den Haaren an der Astgabel hängen unter einer Eiche, so steht's geschrieben, und das Pferd haut unter ihm ab und jetzt hängt er da. Und dann wird er erstochen. So. Und was hat der David geweint um seinen Sohn, obwohl der Sohn ihn verfolgt hat? Und da könnte man sagen, und nicht nur das, er hat ja so viel erlebt auch. Das mit der Batseba und dann die ganzen Kriege, die er da hatte. Seine Welt, die war auf einmal so in Unordnung geraten, dass jeder sagen würde, Mensch, wie wirst du damit bloß fertig? Wie schaffst du das, noch fröhlich deinen Weg zu gehen und dann noch zu schreiben, lobe den Herrn, meine Seele. Und er brauchte diese Stille. Er brauchte diese Stille vor Gott. Und da hat er gedichtet, da hat er sich wohlgefühlt, da hat er geschrieben. Er, aus dem ganzen Alltagsleben heraus hat er Ruhe gefunden bei seinem Gott, denn er schaute über den Horizont seines eigenen Lebens, seiner kleinen Welt, und schaute in die Ewigkeit. Und nur so können wir leben. Nur so, wenn wir über alles hinwegsehen und über den Horizont schauen und sehen die Ewigkeit. Und die bewegt einen. Dann wird unsere kleine Welt auf einmal ganz anders. Unsere kleinen Sorgen und die Probleme, die wir oft haben, egal welcher Art. Und ich weiß ja, wovon ich rede, und jeder weiß, wovon er redet, wenn irgendwelche Dinge in Unordnung geraten sind, auch in unserem geistlichen Leben, dass man sagt, ach du liebe Zeit, wie werde ich denn damit fertig? Du bist ein gläubiger Mensch und du versagst so oft und so viele Dinge sind dir doch passiert, die dürften noch gar nicht sein, und dreht sich um sich selber und kommt nicht mehr in diese Freude, die Freude der Heilsgewissheit, ich bin ein Gotteskind. Und das wird hier ganz deutlich, lobe den Herrn, meine Seele. Es wird hier auch der Schöpfungspsalm genannt, aber die Ausleger gehen davon aus, weil Psalm 103, der David geschrieben hat, und lobe den Herrn, meine Seele, eben auch da wieder beginnt und im Psalm 104 auch endet, lobe den Herrn, meine Seele, dass ihm das zugeschrieben wird. Ja, unsere kleine Welt. Und daran muss ich heute nochmal appellieren. Lassen wir uns gefangen nehmen manchmal in unserer kleinen Welt, wo wir sagen, ich sehe nur noch mich und ich sehe das Elend und ich sehe die Nöte und ich sehe mein Versagen und ich sehe das, den ganzen Kummer und ich sehe, was in der Welt heute los ist, da kann es ja irre werden und ich sehe, dass es auch nicht so klappt mit meinem Glaubensleben, oft mein Gebetsleben, da lasse ich mich oft stören, beim Bibellesen kommt immer was dazwischen, da klingelt Telefon und was weiß ich und ich will doch Stille haben und dann drehen wir uns um uns selbst, statt zu sagen, danke Vater im Himmel, mach mich still und rede du. Ja, das ist so das Beste, was uns passieren kann. Jetzt schreibt er, was ihn bewegt. Aus diesem ganzen weltlichen Getümmel setzt er sich in die Stille und schreibt uns solche Lieder, solche Psalmen. Herr, mein Gott, du bist so herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Der Lichtglanz Gottes hier im Psalm 104 ist nicht nur die wunderbare Schöpfung, die dahinter steht. Und ihm wird klar, dass dieses Prachtgewand, der Streitwagen, der Palast im Himmel, die Botschaft vermittelt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ihr Lieben, wenn wir daran denken, dass dieser Psalm Lob des Schöpfers überschrieben ist, dann sind wir aufgefordert, Gott zu loben. Wir haben ja immer, und das weiß ich ja auch selber, immer Grund zur Klage. Nicht? Wir beklagen dies, wir beklagen jenes, jetzt ist dann auch wieder die ganze Situation jetzt mit der Wahl, die da kommen soll, da haben die Leute auch schon Angst, wie geht die wohl aus? Dann das Klima, das jetzt hier betrauert wird und der Krieg da im Nahen Osten, der vielleicht mal eskalieren kann. Und all diese Dinge, die so traurig machen, wollen ziehen uns runter. Und hier steht, wir sind aufgerufen, den Herrn zu loben, und zwar mit unserer Seele. Und ganze 35 Verse ist dieser Lobpsalm lang. Und er beginnt damit, Gottes Größe, Hoheit und Pracht zu loben. Sehen Sie, ein alter Vater hat mal gesagt, ein Glaubensvater, loben zieht nach oben. Das ist es. Loben zieht immer nach oben. Und wenn ich auch sagen kann, ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass es mir nicht so gut geht, denn wir wissen ja auch als Menschen der Nachfolge, dass eben auch Anfechtungen da sind um unseres Glaubens willen. Und deswegen sollen wir uns ja auch freuen, dass wir angefochten werden. Denn wenn keine Anfechtung ist, ist unser Glaubensleben auch nicht in Ordnung. Und deswegen ist ja auch das so wichtig, dass wir sagen, Vater im Himmel, ich danke dir auch für die Erziehungswege. Das wollen wir gar nicht hören. Wir wollen ja gar nicht Grenzen gesetzt kriegen, dass wir als Gotteskinder Grenzen gesetzt bekommen und dass im Hebräerbrief eben steht, wir sollen froh sein, dass wir angefochten sind, denn welche der Herr lieb hat, die straft und züchtigt er. Da müssen wir erst mal lernen. Nicht? Da muss ich auch immer lernen. Das ist nicht so, als wenn ich hier vorne stehe und alles geht hier glatt in meinem Leben. Auf gar keinen Fall. Die Anfechtungen sind manchmal so groß, dass du denkst, Menschenskinder, wie willst du da oben in den Himmel kommen? Ja, sicher. Wenn wir uns einmal so betrachten, nicht, was wir für Kanonen alle sind. Und wir sind Brüder und Schwestern, na klar, aber wie oft sind wir so angefochten, dass wir sagen, Mensch, ich komme nur da gar nicht hoch, der will mich doch gar nicht da oben sehen, Mensch. So wie ich bin, jahrelang in der Nachfolge und noch nichts kapiert. Aber das sind wir. Wir bleiben Bettler, bis wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wenn der David hängen geblieben wäre an den Ereignissen, die er selber erlebt hätte, der Mann wäre geistlich zugrunde gegangen. Und darum sind wir heute hier. Lobe den Herrn, meine Seele. Da kann ich mich stundenlang drüber unterhalten. Was das, habe ich ja schon mal gesagt. Diese Seele, die lobt die große Hoheit und Pracht Gottes, die nicht messbar ist. Sie ist auch nicht fassbar. Die Pracht Gottes ist nicht messbar. Wir können sie nicht messen. Sie ist da. Durch Gottes Wirken bekommt der Mensch erst eine Ahnung von seiner wahren Größe. Was haben wir gerade gehört in Römer 1? Was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar, denn an der Schöpfung werden wir es erkennen. Und deswegen hat der Mensch keine Entschuldigung, wer er auch ist, weltweit nicht, weil er die Schöpfung sieht. Und die Schöpfung ist das Ausschlaggebende, was der Apostel Paulus in Römer 1 schon erwähnt. Wer nicht erkennt, dass das, was hier steht und wo wir drin wir uns bewegen, nicht Gottes wunderbare, erschaffene Welt ist, der geht letztendlich zugrunde an seiner eigenen Schau und an seinem eigenen Denken, ohne dass man Gott dankt für alles. Wenn wir vor die Türe gehen und uns den Himmel anschauen, dann steht es, sie erspannt sich so wunderbar. Was ist das für ein Herr? Wir können hier rausgehen, der Himmel ist blau, der Himmel ist manchmal auch grau, aber die Sonne scheint und wir dürfen uns freuen, auch an dem, was wir sehen, wie ein Zeltdach. Und wir wissen ja, dass unsere Erde ja nicht auf Pfeilen erbaut ist, sondern sie ist rund. Und wenn wir unsere Füße auf die Erde hier stellen, dann ist sie das Fundament, auf dem wir stehen. Und davon, dass sie rund ist, merken wir nichts. Wir fallen nirgendwo runter. Wir stehen fest auf dieser Erde. So, und dann beschreibt uns hier der Psalmist diese Schöpfung, wie sie von Menschen mit ihren Sinnen wahrgenommen und erlebt werden kann, nicht wahr? Es geht auch nicht darum, wie Gott die Welt geschaffen hat, sondern es geht um unsere Beziehung zur Schöpfung und zum Schöpfer. Es geht darum, im sichtbaren Schöpfungswerk das zugrunde liegende Wollen und Wirken Gottes zu erkennen. Denn die Schöpfung und damit auch wir Menschen sind doch hier keine Zufallsprodukte, die hier vom Fließband laufen, sage ich immer, und einer wie der andere aussieht, sondern wir sind alle mit unseren Begabungen und Beschränkungen von Gott gewollt. Und deswegen sollen wir auch nicht meckern, wenn wir da manchmal neidisch auf andere sehen und sagen, Mensch, hätte ich den Kopf da, wie der Bruder, dann ging es mir besser. Oder wenn ich die Gabe hätte, brauchen wir gar nicht, sind wir gar nicht gefragt, solche Dinge zu denken. Wir sollen dankbar sein für das, was der Herr uns aufschließt und uns gegeben hat. Und dann sollen wir fröhlich unsere Straße ziehen. Ja, so beeindruckt vom Wunder der Schöpfung findet eben hier dieser Beter das Wunderbare mit den Begriffen wie voll, weit, unermesslich, es wimmelt. Diese Verse sprühen geradezu über die Freude, über die Lebendigkeit und Weite und Vielfältigkeit und über die Freude darüber, dass Gott seiner Kreativität einen freien Lauf gelassen hat bei seiner Schöpfung, dass er so viele unterschiedliche Lebewesen geschaffen hat. Keine Spur von Geiz, einer möglichst schnell und möglichst billigen Mentalität. Das ist der Vater im Himmel. Nicht? Er geht jetzt nicht her und sagt, ich habe jetzt einen Prototyp von einem Wal geschaffen, das muss euch reichen, da machen wir mal gleich 1 Million Wale von, ein Prototyp vom Hering, ein Prototyp vom Vogel, nicht, all das sind Prototypen und danach wird gearbeitet für heute bei uns die Fabrik. So, und das ist eben nicht der Vater im Himmel, der hat ganz andere Sachen für uns da in parat und eine Billigmentalität, darauf ist hier der Vater im Himmel überhaupt nicht spezialisiert. So, jetzt hier mal zwei Beispiele, die mir persönlich wichtig geworden sind, wie der Vater im Himmel ja alles so gemacht hat. Nicht, dass alle Tiere auf dem Felde, wird ja hier geschrieben, dass die Vögel da geschaffen sind und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir mal, wollte ich euch sagen, was mir wichtig geworden ist. Und zwar, wie der Herr so seine Geschöpfe geschaffen hat. Wir sind ja schon Wunder an sich, jeder von uns. Und jetzt gehe ich mal in die Tierwelt. Da schreibt der Hiob in seinem 12. Kapitel, Vers 7, frage doch die Vögel des Himmels und sie werden es dir kundtun. Ja, frage die Vögel des Himmels und sie werden es dir kundtun. Ja, du, was soll ich damit anfangen? So, und dann fragen wir sie mal. Und da komme ich dann zu dem sogenannten Thermometerhuhn. Nee, und ja, da ist schon mal ganz was ganz Wichtiges hier. Und dann fragen wir mal das Thermometerhuhn. Ist ja ein Vogel des Himmels, das Gott geschaffen hat. Und das ist auch kein Scherz, denn er heißt wirklich so. Das können Sie auch nachgoogeln, das können wir alle sehen. Das Huhn, dieses Thermometerhuhn, wird 60 Zentimeter groß, wiegt 2 Kilo und lebt in Australien. Es brütet eben nicht wie alle anderen Vögel im Nest herum, sondern lässt seine Eier durch die Wärme eines mühsam hergestellten Bruthügels ausbrüten. Jetzt gucken wir mal, was der Vater im Himmel so macht. Und dazu baut dieser Thermometervogel, also das Thermometerhuhn, ab April eine 3 Meter breite und 1 Meter tiefe Grube und füllt sie mit Pflanzenmaterial. Und sobald dieses Pflanzenmaterial feucht geworden ist, wird es mit Sand bedeckt. Und oben auf dem bis zu 1,5 Meter hohen Haufen liegt die Brutkammer, in die dann im Oktober bis zu 30 Eier gelegt werden. Überlegt mal, 30 Eier. Welcher Vogel macht das schon? Und darüber kommt noch einmal eine Schicht aus Erde und Sand. Und nach 2 bis 3 Monaten schlüpfen die Jungen, die vom ersten Tag an selbstständig sind. Und jetzt kommt es. In der fast 10-monatigen Bau- und Brutphase prüft das Huhn täglich mit seinem Schnabel die Temperatur im Bruthügel. Ja. Ja, sie liegt bedingt durch die Wärme aus Sonneneinstrahlung und Verrottung bei etwa 33 Grad. Temperaturabweichungen in Australien, wo die Sonne scheint oder nachts kalt wird, reguliert das Huhn, indem es Luftlöcher gräbt und den Sand bewegt. Und jetzt stelle ich hier die berechtigte Frage: Woher hat das Thermometerhuhn seine spezielle Brutmethode? Woher hat er ein Wissen über Luftzirkulation und Wärmeregulierung? Wieso kann es mit seinem Schnabel die Temperatur ergreifen und die richtigen Korrekturmaßnahmen einleiten? Was wäre, wenn es zwar bauen könnte, aber nicht messen? Oder wenn es messen, aber das Messergebnis nicht umgesetzt wird? Wie erstaunlich sind doch die Ideen des Schöpfers. Er hat nicht eine einfache Lösung gewählt, sondern eine, die so komplex und vielschichtig ist, aber erstaunlich und wunderbar. Hier steht Psalm 104. Frag die Vögel des Himmels, Hiob habe ich gelesen, aber sie nisten hier, da selbst nisten die Vögel und die Reiher wohnen auf den Tannen und die freuen sich alle, nicht wahr? Die Gemsen haben Zuflucht. Ja, meine Lieben, das ist die Größe Gottes und diese Größe hat sicherlich auch in der Tierwelt ein David erkannt, der ja jahrelang auf dem Feld gearbeitet hat, als Hirte mit seinen Schafen. Jetzt noch eins, und ich könnte noch vieles anfügen, aber ich möchte doch noch über den Clown Fangschreckenkrebs was berichten. Also dieses Thermometerhuhn ist schon ein einzigartiges Exemplar, und jetzt kommt noch der Clown Fangschreckenkrebs. Nicht? Das ist ein ganz faszinierendes Lebewesen, denn es besitzt 2 keulenförmige Fangbeine. Jetzt gucken wir mal, wie der Vater das so alles im Himmel so macht und geschaffen hat. Ja. Und mit diesen keulenförmigen Fangbeinen zertrümmert er die Gehäuse von Schnecken, um die Tiere anschließend verspeisen zu können. Und der Schlag, den er dabei ausführt, ist so kurz und blitzschnell und er macht nur etwa 1/50 der Dauer des Lidschlags eines Menschen aus, beschleunigt wie eine Kugel in einem Gewehrlauf und wird bis zu 31 Meter pro Sekunde schnell. Das sind circa 110 Kilometer pro Stunde. Und das alles unter Wasser. Ja, meine Lieben, das ist ich habe das hier alles schriftlich, das ist jetzt hier nicht irgendwo hergeholt, das ist alles, das hat Gott gemacht. So, Und das ist sensationell. Dabei sind seine beiden Keulen kleiner als der kleine Finger eines Kindes. Trotzdem brechen sie Gehäuse auf, für die ein Mensch einen kräftigen Hammerschlag braucht. Denn immerhin gehören Schneckengehäuse zu den bruchsichersten Materialien, die bei Lebewesen bekannt sind. Können die Fangbeine des Klauenfangschreckenkrebses zufällig entstanden sein? Können seine Urahnen so allmählich trainiert und dann an die Nachkommen weitervererbt haben? Oder ob ihm irgendwann einmal einfach zufällig etwas gewachsen ist, was er für seine Nahrungssuche gut gebrauchen konnte? Zu bedenken sei hierbei aber, dass alles von Anfang an perfekt gewesen sein muss, um so zu funktionieren und ihn nicht zu behindern. Der Krebs benutzt eine Mechanik, die sensationell ist und ihn befähigt, eine der schnellsten Bewegungen auf unserem Planeten auszuführen. Sie wäre ohne die verschiedenen, perfekt aufeinander abgestimmten, anspruchsvollen Komponenten nicht denkbar. Und die Forschung hat hieraus wertvolle Erkenntnisse für die Technik gewonnen. Ja, meine Lieben, so ist das. Ja. Da stehen wir doch staunend vor unserem Vater im Himmel. Und dann kommt die Ernte hier, dann der Sonnenschein, vom Himmel schickst du Regen. Gott schenkt lebensnotwendige Nahrungsmittel, die wir brauchen, Brot zur Stärkung. Daneben gibt es noch Wein und Öl zur Freude. Ja, auch der Wein wird hier erwähnt. Nicht, ja, manche Gotteskinder sagen ja, ja, nee, das ist so mit dem Alkohol, also Wein, da müssen wir ja, dann wird dann schon schwierig. Nee, aber wenn wir bedenken, dass der Herr Jesus Christus als erstes Wunder Wasser zu Wein gemacht hat, dass die Menschen sich daran freuen dürfen, ja, dann erfreut Wein das Herz. Und das heißt jetzt nicht zu gut Deutsch, dass ich hier vorne stehe und ihnen sage, sie sollen kräftig Wein trinken, weil das Herz dann fröhlicher wird. Nein, sondern es geht sich darum, dass auch der Herr diese Mittel alle schenkt und schafft, damit wir uns erfreuen können. So einfach ist das. Und das Öl wird gebraucht zur Schönheit, steht auch drin. Nicht wahr? Da kennen wir die Olivencreme-Öle, die wir heute bei DM kaufen können. Und all diese Dinge, die auch einen Menschen schön macht, diese Öle. Ja, na was, hier steht alles, wo wir sagen müssen, hat der Herr geschaffen. Die hohen Berge sind Zuflucht der Gemsen. Er hat alles so wohl geordnet, die Walfische, die im Meer schwimmen. Es gibt im Meer unzählige Tiere und Lebewesen, wo wir nur staunen können. Und dafür dürfen wir unseren Vater im Himmel loben. So geht denn der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Ackerwerk bis an den Abend. Auch das ist hier geregelt. Der Mensch darf fröhlich zur Arbeit gehen, darf sich dem Vater im Himmel anbefehlen, wenn er aus dem Haus geht und sagen, Herr Jesus, ich bitte, dass du mir auch heute Kraft schenkst zu aller Arbeit, was immer auf mich zukommt, schenke Gelingen zu dem Werke. Denn du bist der Schöpfer, nicht nur Himmels und der Erde, sondern der mir auch Kraft gibt für mein Alltagsleben und für das, was ich im Alltag zu tun habe. Und dabei wollen wir nicht jetzt sehen auf diejenigen, die immer viel Kraft haben, sondern der Herr schenkt immer wieder Gelingen auch mit der Kraft, die uns zur Verfügung steht, unseren Alltag zu bewältigen. Ja, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weislich geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Der Psalmist schließt, der Sünder müsse ein Ende werden auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Und er schließt mit dem Satz, lobe den Herrn, meine Seele, Halleluja. Ja, wenn wir also morgen oder heute wieder nach Hause gehen und draußen gucken, was alles der Herr so geschaffen hat, und wir uns zu Tisch setzen und danken können für Brot und Speise und für alles, was noch an Wasser da ist, Man hat ja Angst gehabt, die Talsperren trocknen ja alle aus, das Wasser wird sehr knapp. Hat der Herr uns gut versorgt? Es ist nicht nur, dass es hier ein Erntedankpsalm ist, sondern es ist einfach ein Wort, das uns begleiten muss und soll. Und wenn wir morgen wieder an unser Tagwerk gehen, dann wollen wir den Herrn loben. Mein Gott, du bist sehr herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt. Und wenn wir so in den Tag hineingehen, dann fällt uns sehr vieles leichter, glauben Sie. Wenn wir wissen, der Herr ist mit uns, wir haben uns ihm anbefohlen für den Tag. Lass es gelingen, Herr, auch wenn manches nicht so ist, wie wir uns das gedacht haben. Oder dass wir fröhlich morgens aus dem Haus gehen und abends vielleicht bedrückt nach Hause kommen, weil wir wieder mal gemerkt haben, Mensch, hab doch da ein bisschen daneben gegriffen oder hier mal ein bisschen was verkehrt gemacht. Aber das dürfen wir dem Herrn Jesus sagen. Und er macht allen Schaden gut. Und so ziehen wir fröhlich hier unsere Straße durch dieses Leben. Ich wünsche uns, dass das, was wir hier ein bisschen angerissen haben heute und was wir auch von den Liederdichtern, die uns diese Psalmen hinterlassen haben, lernen dürfen, hinüberzuschauen über den Horizont in die heile Welt, die auf uns zukommt, die ewige Welt, auf die wir zugehen als Gotteskinder und uns freuen dürfen, einmal bei unserem Heiland Jesus Christus zu sein. So lasst dieses Wort uns zum Segen sein und zur Hilfe auch in Situationen, wo die Seele angegriffen ist, traurig geworden ist oder wo wir manchmal denken, ach Herr, warum ich? Ich sehe das andere, wo du da Gnade schenkst und bei mir. Der hat dich lieb und er hat uns alle lieb und er hilft uns, bis wir zum Ziel gelangen. So wollen wir ihm Dank sagen für seine wunderbare Güte und Barmherzigkeit und für das, was er geschaffen hat. Amen.